Herzlich willkommen zu deinem Podcast Sternenklar. Der Podcast, der Psychologie und Astrologie verbindet. Für mehr Klarheit in deinem Leben. Mein Name ist Christina Herrmann. Und ich begleite Menschen mit Hilfe von Psychologie, Hypnose und Astrologie auf ihrem Weg zu sich selbst.
So, hier bin ich wieder und ich glaube, das ist wirklich die früheste Podcast-Folge, die ich jemals aufgezeichnet habe. Es ist 5 Uhr morgens, stockfinstere Nacht. Sogar der Laptop, mit dem ich gerade arbeite, filtert nur die Blautöne raus und denkt so, Alte, was machst du hier? Ja, es ist mitten in der Nacht. Aber ganz ehrlich, ich schaffe es diese Woche nicht anders, als wie dass ich jetzt um 5 Uhr in der Früh die Podcast-Folge aufnehme, bevor dann meine ganzen Termine losgehen. Und an der Stelle bitte entschuldige an die Menschen, die mir schreiben und wo es gerade ein bisschen länger dauert. Also gerade wenn ihr Terminanfragen habt, dann bitte am einfachsten über meine Homepage www.christina-hermann.com. Da gibt es ein Kontaktformular. Also diese Anfragen, die kommen immer am sichersten an. Mittlerweile habe ich einfach so viele Quellen, wo die Nachrichten eintrudeln. Instagram, TikTok, Facebook, E-Mail, WhatsApp und dann eben noch die Homepage, dass ich wirklich die ein oder andere Nachricht manchmal übersehe und es tut mir dann total leid. Also sollte das irgendwie so sein, dass mal was untergegangen ist, dann wirklich am einfachsten über die Homepage. Das ist jetzt aber auch der Punkt, wo ich echt wirklich richtig dankbar bin, denn ihr hört gerade die 76. Podcast-Folge in diesem Podcast Sternenklar. Und als ich damit angefangen habe, vor 1,5 Jahren, hätte ich erstens niemals gedacht, dass ich so diszipliniert jede Woche eine Folge aufnehme und es so hart durchziehe. Und zweitens hätte ich niemals gedacht, dass er so erfolgreich wird und dass es so viele Menschen gibt, die diesen Podcast hören. Und deswegen freue ich mich ja so über jede einzelne Nachricht und dann tut es mir umso mehr leid, wenn irgendwas durchrutscht. Also bitte, wenn das wirklich passiert ist, nehmt es nicht persönlich, sondern seid einfach penetrant, meldet euch wieder. Nochmal. Ja, so, jetzt aber zur heutigen Folge und zur aktuellen Sternenkonstellation. Wir haben ja seit 9. November wieder einen rückläufigen Merkur. Übrigens jetzt schon zum 3. Mal dieses Jahr. Also er war ja im März, April schon rückläufig, dann im Juli, August. Und jetzt geht er nochmal in die Rückläufigkeit vom 9. bis zum 29. November. Das ist immer so der rückläufige Planet, der mich besonders nervt, weil ja der Merkur für Stimme, Worte, Sprache und Kommunikation steht. Und da fällt es mir immer besonders schwer, die Podcast-Folgen sauber aufzunehmen, also mich nicht zu verhaspeln, irgendwie einen roten Faden zu haben. Also es fällt mir einfach schwerer und deswegen bin ich froh, wenn der dann am 29. November wieder in die Direktläufigkeit dreht. Auch der Jupiter hat jetzt noch, ich sage jetzt mal, gewendet und ist rückläufig und somit haben wir im November 2025 5 rückläufige Planeten. Das nenne ich mal einen sauberen Showdown für 2025. Weil das ist echt übel. Ja? Also das haut echt rein jetzt im November. Und deswegen sage ich auch Showdown. Denn dann haben wir es geschafft. Dann wird es definitiv leichter. Dann kommt die Weihnachtszeit, dann könnt ihr es euch gemütlich machen. Aber jetzt im November nochmal Arschbacken zusammenkneifen, weil das kann nochmal turbulent werden. Wer hierzu ein bisschen mehr wissen möchte, der darf sich die letzte Folge anhören im Podcast, also die Nummer 75, wo es um das Thema geht, dass Wachstum wehtut, denn da habe ich erklärt, warum 2025 gerade das zweite Halbjahr astrologisch gesehen so eine Herausforderung war. Und es haben sich auf diese Folge so viele Menschen bei mir gemeldet, so viele von euch haben mir geschrieben, boah, Christina, mir geht's gerade genauso. Mir geht es genauso, wie du es in dieser Folge beschreibst. Und Leute, das ist normal. 2025 lässt uns enorm wachsen, wenn wir es zulassen, wenn wir die Arschbacken zusammenkneifen und durch diese Phase durchgehen, uns wirklich mit uns selber beschäftigen und uns selber reflektieren. Da möchte ich aber jetzt gar nicht mehr so tief, wie gesagt, einsteigen. Wen das interessiert, der hört sich einfach die Folge 1 vorher an. Und wir wenden uns heute einem ganz anderen Thema zu. Und zwar geht es in der heutigen Folge um die Overthinker. Heutzutage muss man ja immer für alles irgendwie einen geilen englischen Begriff finden, deswegen Overthinker. Auf Deutsch einfach Menschen, die zu viel denken. Ja, deswegen heißt diese Folge Overthinker, wenn der Kopf nicht stillsteht. Und wir gehen heute in dieser Folge zum einen darauf ein, was es denn bedeutet, ein Overthinker zu sein. Und woran erkenne ich denn überhaupt, ob ich ein Overthinker bin? Ja? Wir gucken uns das auch wieder aus zwei Perspektiven an, einmal psychologisch und natürlich auch astrologisch. Und dann schauen wir uns an, was muss ich denn beachten im Umgang mit einem Overthinker? Also was, wenn ich selber keiner bin, aber mein Partner oder meine Partnerin oder mein Kind oder meine Eltern? Und warum werden Menschen denn überhaupt zu Overthinkern? Ist es angeboren? Ist es anerzogen? Kann man es vielleicht sogar astrologisch erkennen? Und für mich eigentlich das Allerwichtigste, was ist denn jetzt, wenn ich selber einer bin? Wie kann ich mir das Leben leichter machen? All das hört ihr in der heutigen Folge und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und diese Folge ist nicht nur interessant für euch, wenn ihr selber sehr viel nachdenkt im Leben, sehr viel grübelt, sondern eben auch dann, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die sich über alles und jeden sehr viele Gedanken machen. Und die euch wichtig sind, denn dann lernt ihr in dieser Folge diese Menschen zum einen besser verstehen und vielleicht habe ich eben auch den ein oder anderen Tipp, wie ihr mit diesen Menschen am liebevollsten und am besten umgehen könnt. Also macht's euch bequem und ganz viel Spaß. Wir beginnen mal damit, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein Overthinker? Also, darunter versteht man Menschen, die ihre Gedanken nur ganz schwer abschalten können. Also wir alle denken ja, im besten Fall. Nein, also wir alle denken immer, ja, außer wir sind irgendwelche Zen-Meister, die es schaffen, ihre Gedanken komplett auszuschalten, aber wir alle denken immer. Und es gibt aber Menschen, die eben mehr denken und die dazu neigen, wirklich alle Situationen in der Tiefe zu analysieren, alles zu hinterfragen, wirklich alles zu zerdenken, oft bis zur totalen Erschöpfung. Es geht hier also gar nicht darum, viel zu denken, sondern um dieses ständige Wiederkäuen der Gedanken, dieses Gedankenlabyrinth. Ja, wir hatten das auch schon öfter in den Podcast-Folgen mit Gregor, wo wir darüber gesprochen haben, wie diese Gedanken uns einfach selber plagen können. Und dieses ständige Wiederkäuen von Gedanken, dieses nicht enden wollende Gedankenlabyrinth, das bringt ja keine Lösung, sondern es erzeugt nur Stress und vielleicht sogar Unglück. Und genau das sind dann Overthinker. Also nicht, weil man normal über eine Situation nachdenkt oder normal viel denkt, sondern weil man wirklich jede Situation analysiert, hinterfragt, unglaublich in diesem Gedankenstrudel festhängt, der sich immer wieder wiederholt und der am Ende zu nichts führt. Das kannst du zum Beispiel daran erkennen, wenn du dich ganz oft fragst, ja, was wenn? Also was ist jetzt, wenn das und das passiert? Was ist jetzt, wenn ich das und das mache? Wozu führt das dann? Und dann passiert das und dann das. Und dann wird es immer schlimmer in den eigenen Gedanken. Ja, und wir kreieren uns in unserem Kopf die krassesten Horrorszenarien. Und deswegen sage ich ganz oft zu meinen Klienten, dass wir in unseren Gedanken viel mehr leiden als in der Realität. Weil stellt euch mal die Frage, wie oft ist dieses Worst-Case-Szenario, das ihr euch in eurem süßen kleinen Köpfchen ausgemalt habt, wirklich genau so eingetroffen? Also wie viele Parameter müssen denn tatsächlich Wirklichkeit werden, damit dieses Horror-Szenario, das ihr da kreiert habt, in eurem Kopf Wirklichkeit wird? Die Wahrscheinlichkeit ist total gering und meistens stellen wir dann fest, boah, ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht, weil eigentlich war es halb so schlimm. Und das ist typisch Overthinking. Und es gibt jetzt Menschen, die machen das nur ab und zu, weil vielleicht gerade irgendeine sehr herausfordernde Situation im Leben stattfindet und dann macht man sich halt mal mehr Gedanken als sonst. Und dann gibt es aber Menschen, die machen das immer so. Und das sind Overthinker. Wenn man es psychologisch und auch neurologisch betrachtet, dann ist Overthinking eine Form von mentaler Kontrolle. Also das Gehirn versucht, Sicherheit herzustellen, indem es immer wieder alles durchdenkt, alle Wahrscheinlichkeiten quasi berechnet und sich so sagt, naja, wenn ich nur alles richtig analysiere, dann kann mir nichts passieren. Aber genau das Gegenteil passiert, weil das Nervensystem durch dieses ständige, dauernde Denken, durch dieses ständige Gedankenlabyrinth und Sorgen machen, bleibt das Nervensystem in Daueranspannung. Also wir sind immer im Fluchtmodus. Ja, kennst ja früher Steinzeit, Fight and Flee. Ja, es kommt ein Raubtier, wir kriegen Stress, wir fliehen, ja, dann erlegen wir das Tier, es ist tot und wir sind wieder erleichtert. Ja, dann sind wir immer in diesem natürlichen Rhythmus gewesen von Anspannung und Entspannung. Das war früher so. Heute kommen wir oftmals nicht mehr in die Entspannung. Also wir sind ständig am Flüchten. Wir sind ständig am Davonlaufen vor diesem Raubtier und wir erleben nicht mehr diese Erleichterung, diese Entspannung, wenn wir das Tier erlegt haben. So fühlt sich Overthinking für unser Nervensystem an. Und das ist ultra anstrengend, Leute. Also es ist für diese Menschen super anstrengend. Und dann wird oft die Frage gestellt, ja, wie werde ich denn jetzt zu so einem Overthinker? Ja, ist mir das in die Wiege gelegt? Komme ich da auf die Welt und bin dazu bestimmt, einfach mehr zu denken und mehr zu grübeln als andere? Oder wird mir das anerzogen? Oder kann man es vielleicht sogar astrologisch erkennen und somit sagen, naja, okay, es ist irgendwie eine Aufgabe in diesem Leben? Also wir beginnen mal mit der psychologischen Sichtweise, weil ich glaube, dass das ja in dem Fall tatsächlich das Allerwichtigste ist. Aus meiner Sicht gibt es schon Menschen, die von ihrer Konstitution her, astrologisch gesehen, mehr zum Denken neigen wie andere. Ja, oder mehr dazu neigen, die Dinge besonders perfekt machen zu wollen oder halt einfach mehr zu hinterfragen. Das sieht man schon im Horoskop. Das schauen wir uns auch später an, woran man das erkennen kann. Was aber ganz, ganz oft der Fall ist und ich immer feststelle, wenn Menschen zu mir kommen, die wirklich stark im Overthinking sind, dann ist der Ursprung in der Kindheit. Und wenn ich sage Kindheit, dann meine ich die sehr frühe Kindheit. Also irgendwo zwischen der Geburt und dem 6., 7. Lebensjahr ist der Ursprung entstanden, warum wir denken, wenn wir viel denken, sind wir sicher. Es geht hier im Endeffekt immer darum, dass diese Menschen in ihrer frühen Kindheit Unsicherheit erlebt haben. Und meistens in Form von unvorhersehbarem Verhalten ihrer Bezugspersonen. Also wenn Mama oder Papa sich unvorhersehbar verhalten haben. Das heißt, sie hatten vielleicht einen cholerischen Vater, der oft Wutausbrüche hatte. Oder schlimmer noch, Eltern, die vielleicht die Kinder geschlagen haben. Oder der Vater hat die Mutter verprügelt. Oder es gab irgendwelche Formen der Abhängigkeit im Elternhaus, ja, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit. Und durch dieses unvorhersehbare Verhalten denken diese Menschen, wenn sie nur alles vorher genau analysieren und genau durchdenken, dann können sie solche Situationen vermeiden. Das heißt, es ist ganz oft der Gedanke im Kopf dieser Menschen, wenn ich nur alles richtig mache, dann passiert nichts Schlimmes. Wenn ich nur alles genau erkenne, früh genug und dann genau so mache, dann passiert nichts Schlimmes. Und jetzt stellt euch mal vor, wie schlimm das ist. Und deswegen, jedem Menschen, dem ich begegne und bei dem ich feststelle, oh, derjenige, der denkt aber sehr viel, ja, das ist so ein klassischer Overthinker, ist mein erster Gedanke, was muss dieser Mensch wohl alles kontrollieren? Und was musste er sehr früh in seinem Leben kontrollieren? Das sind ganz oft Menschen, die mussten sehr früh erwachsen werden. Sehr früh die Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt halt, Situationen im Griff haben. Und um Situationen im Griff zu haben, müssen die vorher analysiert, durchdacht, geplant werden. Und so entsteht Overthinking. Das heißt, für mich ist es ganz oft anerzogen. Sehr, sehr, sehr oft. Ja, es gibt, wie gesagt, Konstellationen astrologisch gesehen, die darauf hindeuten, dass man vielleicht nicht mit so viel Leichtigkeit durchs Leben geht. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt für mich noch einen Unterschied zwischen Menschen, die einfach grundsätzlich mehr nachdenken und analysieren, also kopflastiger sind, und Menschen, die tatsächlich Overthinking betreiben. Und Overthinking ist für mich ein ganz krasser Schutzmechanismus. Es ist einfach ein Skill, den wir uns als Kind angeeignet haben, um zu überleben, Leute. Das ist ein Überlebensinstinkt, weil diese Menschen gelernt haben, wenn ich nur alles im Griff habe, wenn ich alles kontrolliere, dann passiert nichts Schlimmes. Und jetzt versetzt euch mal in dieses kleine Kind, das 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist und solche Situationen kontrollieren musste, damit es überlebt, damit es sich sicher fühlt, weil es diese Sicherheit, diese Geborgenheit nicht von Mama und Papa bekommen hat. Und da merke ich gerade selber, was das mit mir macht, wenn ich darüber spreche und wie sehr mich das berührt, dass Menschen eben diese Strategie entwickeln mussten, um zu überleben. Es sind also sehr starke Menschen. Denn die sind nicht eingebrochen, ja, sondern sie haben halt einfach versucht zu überleben und die Kontrolle zu übernehmen. Und das ist das Erste, was wir uns immer vor Augen führen dürfen, wenn wir mit einem Overthinker oder einer Overthinkerin zu tun haben. Ja, dass wir wahrnehmen, wow, dieser Mensch musste wahrscheinlich sehr früh erwachsen werden. Der musste wahrscheinlich sehr früh im Leben die Kontrolle übernehmen. Und wenn ihr selber so ein Overthinker seid, dann dürft ihr mal nachdenken, was es für Situationen gab in eurer Kindheit, die dazu geführt haben, dass ihr euch so verhaltet, die Unsicherheit bei euch erzeugt haben, die den Gedanken bei euch erzeugt haben, dass ihr ja keinen Fehler machen dürft. Und oft erinnern wir uns bewusst dran, je nachdem, wann diese Situationen im Leben entstanden sind, aber halt nicht immer. Ja, weil wenn ich euch jetzt frage, ja, was war denn so, als ihr 2, 3 Jahre alt wart, dann werdet ihr sagen, Christina, keine Ahnung, ja, kann ich mich nicht erinnern. Ganz klar, weil wir uns an diese Zeit, ich sage jetzt mal vor unserem 4. Lebensjahr, mit unserem bewussten Verstand nicht erinnern können. Aber unser emotionales Gedächtnis kann's. Und deswegen ist hier die Hypnose so unfassbar heilsam, weil wir es mit der Hypnose schaffen, an diesen Ursprung zu kommen. Und diese Situationen von ganz früh in der Kindheit aufzudecken und dann in Heilung zu bringen. Das ist ein unglaublich schönes Werkzeug, solche Dinge auflösen zu dürfen. Und ganz viele von diesen vieldenkenden Menschen, die zu mir kommen, die sagen auch im Anamnesegespräch dann, weißt Christina, ich kann mich gar nicht erinnern an meine Kindheit. Also selbst an mein 6., 7., 8. Lebensjahr habe ich ganz wenig Erinnerung. Das ist immer ein Zeichen oder ganz oft ein Zeichen, dass da tatsächlich was Traumatisches passiert ist. Weil an diese Jahre können wir uns eigentlich bewusst erinnern. Ja, so ab dem 5., 6. Lebensjahr haben wir normal schon die ersten bewussten Erinnerungen abgespeichert. Wenn dem aber jetzt nicht so ist, dann gab es wahrscheinlich traumatische Erlebnisse, die euer kluges Gehirn abgespalten hat. In der Psychologie sprechen wir dann von der sogenannten Dissoziation. Abspaltung. Unser Gehirn sagt, diese Erinnerung gefällt uns nicht, die halten wir nicht aus, die ist zu heftig, die ist zu dramatisch, die spalten wir ab. Ja? Sodass wir nicht mehr dran denken müssen, sodass uns diese Erinnerung nicht mehr plagt. Und deswegen ist es eben oft so, dass wir uns an wirkliche traumatische Erlebnisse nicht erinnern können, weil unser Gehirn das einfach wegspaltet, also wegstreicht, rausstreicht. Aber es ist ja immer noch da. Und deswegen können wir auch das in der Hypnose wieder sichtbar machen und dann auflösen. Also es ist immer ein Zeichen, wenn man sich nicht erinnern kann an die Kindheit, so ab der Schulzeit spätestens, dass da irgendwas war, was wir versuchen zu verdrängen und was uns aber halt dann unterbewusst in unseren Verhaltensweisen triggern kann und beeinflussen kann. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, das ist meine Meinung, richtiges Overthinking ist definitiv anerzogen. Das ist ein Schutzmechanismus, eine Strategie, die wir uns angeeignet haben, weil wir gelernt haben, dass wir so sicherer durchs Leben gehen können. Und das kann man tatsächlich auflösen. Ja, man kann jetzt astrologisch erkennen, dass es Menschen gibt, die generell kopflastiger sind, wie vorhin erwähnt, die halt vielleicht analytischer vorgehen, die Dinge mehr durchdenken als Menschen, die emotionaler unterwegs sind oder bauchlastiger unterwegs sind. Aber nur weil einer mehr denkt und analysiert und vielleicht rationaler unterwegs ist, ist es noch kein Overthinker, ja? Aber ja, da gibt es astrologische Konstellationen, die erkennen lassen, dass der Mensch vielleicht einfach mehr denkt, als auf seine Emotionen, auf sein Bauchgefühl hört. Und da kommt es natürlich drauf an, wo steht denn der Merkur? Ja, der Merkur steht ja für unser Denken, für unsere Intelligenz, für auch das Analytische. Und wenn der jetzt zum Beispiel in einem Luftzeichen steht, wie Zwilling, Waage oder Wassermann, dann sind diese Menschen oft ständig mental aktiv. Ja, und die haben immer das Bedürfnis auch, alles zu verstehen. Die sind sehr neugierig. Und deswegen benutzen die ihren Verstand, ihre Intelligenz auch sehr gerne und sehr häufig. Ist aber kein Overthinking in meinen Augen. Wenn es einen Aspekt gibt zwischen Merkur und Saturn, dann können diese Menschen vielleicht mehr dazu neigen, an sich selbst zu zweifeln, sich selbst zu kritisieren oder eben so Gedankenschleifen zu haben wie, habe ich das wirklich richtig gesagt? Ja, habe ich mir richtig ausgedrückt? Es gibt auch Merkur-Neptun-Aspekte, die dazu führen können, dass diese Menschen eher unsicher sind in der Wahrnehmung. Also die hinterfragen dann ihre eigene Realität oder das, was sie halt eben im Außen wahrnehmen. Auch wenn das dritte Haus sehr stark besetzt ist, das ist das Haus der Kommunikation und das Haus vom Denken, vom Analysieren, dann kann es auch hier sein, dass diese Menschen mehr überanalysieren und so innere Dialoge führen. Auch wenn die Jungfrau, das Sternzeichen der Jungfrau sehr stark betont ist in eurem Horoskop, dann kann hier der starke Wunsch bestehen, alles unter Kontrolle zu haben, jedes Detail wirklich zu erfassen, dass einem bloß nichts entgeht, dass man bloß nichts übersieht. Diese Menschen sind sehr akribisch. Und was ich tatsächlich in der Praxis immer wieder feststelle, ist, dass der Saturn hier eine große Rolle spielt, also Saturn und Steinbock. Wenn jemand einen starken Saturn hat im Horoskop oder eine starke Steinbock-Betonung, dann sind es meistens auch Menschen, die sich selber einfach mehr unter Kontrolle haben. Ja, die können nicht so leicht abschalten, die halten alles mehr unter Kontrolle, planen die Dinge, sind sehr vorausschauend. Aber all das, was ich jetzt genannt habe, das sind Beispiele im Horoskop, wo man erkennen kann, ja, diese Menschen sind vielleicht öfters mal im Kopf unterwegs. Aber es ist noch kein Overthinking. Wie gesagt, das entsteht für mich tatsächlich durch Prägung. Und ist deswegen ein absolut psychologisches Thema, das man auflösen kann, an dem man arbeiten kann. Und so diesen Menschen das Leben erleichtern kann. Weil wie gesagt, so wirklich Overthinking zu betreiben, ist super anstrengend. Das ist super anstrengend. Und deswegen ist es wert, meiner Meinung nach, dass man versucht, dass man sich das Leben leichter macht, indem man aufdeckt, was hat dazu geführt und das dann in Heilung bringt. So, jetzt kann es sein, dass ihr das hört und euch so denkt, denke ich jetzt einfach nur viel nach oder bin ich tatsächlich ein Overthinker? Und es gibt ein paar so, Aspekte, die euch zeigen können, ob ihr ein Overthinker seid. Also zum Beispiel, wenn ihr Gespräche oder Entscheidungen immer wieder gedanklich durchspielt, immer wieder, ja, nicht nur einmal, sondern immer wieder dieses Gespräch analysiert oder diese Entscheidung überdenkt, die ihr getroffen habt. Oder wenn ihr ständig nach dem Warum sucht, auch wenn gar keine klare Antwort existiert. Oder wenn ihr sehr stark an euch selbst und an euren Entscheidungen zweifelt. Habe ich das jetzt wirklich richtig gemacht? Hätte ich es lieber anders machen sollen? Was wäre, wenn ich es jetzt doch anders entschieden hätte? Wenn ihr euch geistig erschöpft fühlt, ohne wirklich was gelöst zu haben. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, wirklich im Moment zu sein und einfach mal loszulassen. Einfach mal zu entspannen. Ja, je mehr ihr jetzt von diesen 5 Punkten gedanklich abnickt und euch denkt, ja, das bin ich, desto Wahrscheinlicher ist es, dass ihr tatsächlich ein Overthinker seid. Vielleicht habt ihr aber auch einen Partner oder eine Partnerin, die Overthinker sind. In Beziehungen ist es dann so, dass diese Personen dazu neigen, Worte oder Handlungen des Partners überzuanalysieren. Ja, alles quasi auf die Goldwaage zu legen. Die Kommunikation in der Beziehung ist dann oft sehr kopflastig statt emotional. Und diese Menschen brauchen emotionale Sicherheit, um den Kopf auszuschalten. Das heißt, wenn ihr so einen Overthinker daheim habt, dann solltet ihr lernen, ruhig, klar und konstant zu kommunizieren. Ja, kein Silent Treatment oder Unklarheiten. Das verstärkt nur das Gedankenkarussell von solchen Menschen. Für alle die, die sich jetzt fragen, was ist Silent Treatment? Das ist ein Begriff eigentlich aus dem Narzissmus. Aber Silent Treatment gibt es oft in Beziehungen. Also ich denke, gibt es sehr, sehr oft. Und zwar ist es so ein absolutes Kackverhalten, ja, dass wenn der Partner irgendwas getan hat, was einem selber halt jetzt einfach nicht passt, dass man ihn dann mit Schweigen bestraft und mit Ignoranz. Und das, liebe Leute, ist keine Liebe. Das möchte ich an der Stelle mal ganz klar sagen, das macht man nicht. Weder in der Partnerschaft noch mit einem Kollegen oder mit einem Freund, weil das immer zu Unsicherheit bei den anderen Menschen führt. Und zu dem Gefühl, dass sie was falsch gemacht haben. Und deswegen, das solltet ihr tunlichst vermeiden, wenn ihr einen Overthinker als Partner habt. Also okay, ich sehe schon, diese Podcast-Folge wird wieder länger als gedacht. Ich dachte eigentlich, ich bin da vor halbe Stunde durch, aber nein, ja, es wird länger werden. Okay, also ich habe nämlich jetzt hier noch ein paar Tipps, und zwar konkrete Tipps für euch, die ihr umsetzen könnt, wenn ihr Beziehung führt mit einem Overthinker. Und zwar, erstens, klar kommunizieren, wie gerade erwähnt. Vermeidet Mehrdeutigkeiten, weil Overthinker füllen die Lücken sofort mit Worst-Case-Szenarien. Ja? Deswegen sagt offen, was ihr fühlt, was ihr wollt und was ihr denkt. Keine Spielchen, kein Ratemal, ja? Keine kryptischen Nachrichten. Beispiel. Ja, euer Overthinker fragt euch am Ende des Tages, geht's dir gut? Weil er irgendwas wahrnimmt, was vielleicht bei euch gerade nicht passt. Dann antwortet nicht mit passt schon, ja, sondern ihr sagt zum Beispiel, ach ja, du, das war heute anstrengend, aber hey, es ist alles okay. Das geht jetzt vor allem an all die Frauen raus, ja, weil bei uns ist ja oft ein passt schon, ein nee, Leute, passt gar nicht, ja. Also seid hier konkret, keine Spielchen, keine Wischiwaschi-Antworten. Zweitens, sagt frühzeitig, wenn ihr Zeit für euch braucht. Ja, also sagt es eurem Overthinker, weil Silent Treatment oder Rückzug ohne Erklärung triggert den Overthinker massiv. Also deswegen sagt es einfach vorher, wenn ihr jetzt Zeit für euch braucht, damit derjenige das einfach einordnen kann. Drittens, gebt diesem Menschen emotionale Sicherheit. Kein Ich weiß nicht, wenn du es eigentlich weißt. Denn Unsicherheit wirkt auf Overthinker wie ein Brandbeschleuniger. Deswegen hilft es, wenn man wirklich klar Stellung bezieht. Ja, Beispiel, ich will diese Beziehung statt mal sehen, wohin das führt. Das ist ja krass, wenn ihr zu einem Overthinker sagt, ja, mal gucken, wo es hinführt, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Das ist so das Allerschlimmste für den Overthinker, weil dann geht das Gedankenkarussell los, ja. Dann startet der sein Labyrinth und überlegt sich 1000 Millionen Szenarien. Viertens, hört zu, ohne zu bewerten. Overthinker denken nicht, um euch zu nerven. Sie denken, um sich sicher zu fühlen. Und deswegen ist es so, dass wenn sie ihre Gedanken teilen, das wichtig ist, dass ihr zuhört. Ja, ohne das zu bewerten oder sowas zu sagen wie, ja, du denkst wieder zu viel. Ja, lieber ist es, also viel besser ist es, dass ihr sagt, danke, dass du mir das sagst, ja, was in dir vorgeht. Ja, dann kann ich die besser verstehen. Fünftens, fragt den Overthinker nach Gefühlen. Nicht nur nach Gedanken, weil eben die Overthinker oft im Kopf stecken bleiben. Und dann helft ihnen, sie ins Fühlen zu bringen. Ja, indem ihr nicht fragt, was denkst du gerade, sondern wie fühlst du dich gerade? Was macht diese Situation gerade emotional mit dir? dann helft ihr diesen Menschen, vom Kopf ins Fühlen zu kommen. Sechstens, ihr könnt den Overthinkern helfen, in die Realität zu kommen. Also wenn die Gedanken bei eurem Overthinker zu chaotisch werden, dann hilft's, wenn ihr diese Menschen freundlich in die Gegenwart zurückholt. Zum Beispiel mit solchen Sätzen wie, okay, jetzt lass uns mal überlegen, was wissen wir wirklich? Was ist Fakt und was ist gerade Interpretation? So schafft ihr einen Anker für diesen Menschen, einen Anker im Hier und Jetzt. Und es bringt wirklich Ruhe ins Gehirn dieser Menschen, ins Nervensystem. Siebtens, ihr dürft liebevoll Grenzen setzen. Das ist nämlich auch für Partner von Overthinkern wichtig. Denn du bist nicht verantwortlich für jeden Gedanken deines Partners oder deiner Partnerin. Ja? Deswegen sag und kommuniziere ganz klar, was du leisten kannst und was nicht. Also zum Beispiel kannst du sagen, ich bin gern für dich da, aber ich brauche jetzt auch ein bisschen Ruhe. Ja? Also setzt auch für euch in dieser Beziehung klare Grenzen. Achtens, ihr solltet das Positive immer verstärken, denn Overthinker überschätzen oft das Negative. Das heißt, Lob, Anerkennung und Sicherheit wirken auf diese Menschen besonders stabilisierend. Neuntens, vermeide Ironie, wenn die Beziehung gerade angespannt ist, ja, weil das führt eigentlich nur zu Missverständnissen. Zehntens, ermutige den Overthinker zur Erdung anstatt zur Problemanalyse. Was meine ich damit? Ihr könnt den Leuten helfen, indem ihr zum Beispiel, wenn der wieder in seinem Gedankenstrudel festhängt, ihm anbietet, eine Runde spazieren zu gehen, ja, rauszugehen, zu kochen, euch irgendwie positiv, ich sage jetzt mal, auf andere Gedanken zu bringen, anstatt weiter zu analysieren. Dann beruhigt sich der Körper und somit auch der Kopf. Ja, denn man sagt tatsächlich, der Körper beruhigt den Kopf, nicht umgekehrt. Und spazieren gehen zum Beispiel an der frischen Luft führt dazu, dass wir da einfach wieder mehr zur Ruhe kommen. Und da könnt ihr den Menschen helfen, indem ihr sie einfach rauszieht aus diesem Labyrinth. Und das Allerwichtigste am Schluss, seid geduldig. Ja, Overthinking ist ein Schutzmechanismus. Ich sag's nochmal. Das heißt, diese Menschen wirken vielleicht anstrengend. Aber eigentlich versuchen sie nur, sich sicher zu fühlen. Und ein Satz, der da Wunder wirken kann, den ihr diesen Menschen immer wieder sagen könnt, ist: Du bist sicher mit mir. Wir klären das zusammen. Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. Hab keine Angst. Solche Sätze beruhigen das Nervensystem dieser Menschen und können wirklich Wunder wirken. So. Und jetzt habe ich noch zwei konkrete Tipps, wenn du selbst ein Overthinker bist. Denn ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass aufgrund des Titels dieser Podcast-Folge viele Menschen diese Folge anhören, die selber oft in ihrem Gedankenlabyrinth festhängen. Und genau genommen habe ich sogar drei Tipps für euch. Okay? Also, Tipp Nummer 1. Du musst einfach nur zwei Wörter ersetzen. Also eigentlich genau genommen nur ein Wort in deiner Denkweise. Denn Overthinker denken ja ganz oft, was wenn? Was wenn der sich jetzt nicht meldet? Was wenn ich diesen Job nicht bekomme? Was wenn der auf der Party seine Ex wieder trifft und dann das und das und das passiert? Ja, also dieses was wenn, diese zwei Wörter sind der Beginn des Gedankenlabyrinths. Und diese Wörter ersetzt ihr durch selbst wenn. Und das ist magisch. Ihr denkt dann also nicht mehr, was ist, wenn ich diesen Job nicht bekomme? Sondern ihr denkt dann, selbst wenn ich diesen Job nicht bekomme, dann war er nicht für mich bestimmt, dann wartet ein besserer Job auf mich. Ja? Also ersetzt was wenn durch selbst wenn. Das ist magisch, das klingt jetzt so einfach, Leute, aber das ist ein riesen Skill. Man muss das ein bisschen trainieren, weil ihr euch selber dabei ertappen dürft, wenn ihr wieder was wenn denkt, ja, und dann ersetzt dieses was einfach durch selbst. Denn durch dieses was wenn beginnen wir dieses Gedankenlabyrinth und dann legen wir los, dass wir dieses Worst-Case-Szenario in unserem Kopf erschaffen. Und dieses Worst-Case-Szenario in unserem Kopf können wir unterbinden, indem wir denken, ja, selbst wenn. Selbst wenn mich der jetzt verlässt, ja, mein Gott, was passiert denn dann im schlimmsten Fall? Und auch hier habe ich jetzt den Tipp Nummer 2. Und zwar gibt es die Podcast-Folge, ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Das ist das erste Interview mit dem Gregor, das erste Gespräch mit dem Gregor, wo wir uns über das Thema Selbstwert unterhalten. Und in dieser Folge geht es auch ganz stark um dieses Gedankenlabyrinth und wie wir durch unsere eigenen Gedanken leiden, ja, weil wir diese Worst-Case-Szenarien erschaffen, die ja sowieso nie eintreffen. Und für all die Overthinker von euch empfehle ich euch diese erste Folge mit dem Gregor. Also generell sind da alle Folgen gut, es gibt glaube ich mittlerweile 3 oder 4, aber diese erste, die kann euch helfen, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und jetzt kommt der 3. Tipp. Und zwar gibt es ein Buch, das nennt sich The Work von Katie Byron. Ich glaube, das heißt irgendwie The Work von Byron Katie, Gedanken hinterfragen statt glauben oder so. Aber es geht um wirklich dieses Konzept The Work. Das hat sich die Byron Katie patentieren lassen, glaube ich. Also die hat das erfunden, die gute Frau auf jeden Fall. Und ich finde, es ist der Wahnsinn. Das ist schon relativ alt, ja? Aber für mich ist das ein wahnsinnig geiles Konzept, wie man dieses Gedankenkarussell ja stoppen kann. Denn Overthinker leiden ja nicht an zu vielen Gedanken, sondern daran, dass sie immer wieder in dieser Gedankenschleife hängen und dass sie ihre Gedanken für wahr halten, obwohl diese Gedanken oft totaler Blödsinn sind. Und deswegen schafft es The Work, Distanz zwischen die Gedanken und die Wahrheit zu bringen. Und das macht Byron Katie mit 4 Fragen und die verrate ich euch jetzt hier. Ich rate euch aber trotzdem, dass ihr euch das Konzept mal genauer anschaut und dieses Hörbuch oder dieses echte Buch mal durchlest. Denn sie nimmt einen Gedanken, den sie denkt, und analysiert ihn mit 4 Fragen. Erstens, ist das wirklich wahr? Also ihr nehmt einen Gedanken, zum Beispiel, wenn ihr denkt, ah, der liebt mich nicht. Dann nehmt ihr diesen Gedanken, er liebt mich nicht, und ihr hinterfragt im ersten Schritt, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Dann denkt ihr, ja. Also erstmal vielleicht, ja, der liebt mich einfach nicht. Weil, keine Ahnung, ja. Dann kommt der 2. Step und da fragt ihr euch, kann ich absolut sicher wissen, dass es wahr ist? Und meistens muss man hier ja schon sagen, nö, keine Ahnung, ich habe ihn ja nicht gefragt, ja. Der 3. Step, und der ist für mich so entscheidend, ja. Der 3. Step verlangt, dass ihr euch fragt, wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? Ja? Wie gehe ich aufgrund dessen mit diesem Menschen um? Wie gehe ich aufgrund dessen durchs Leben? Also, was macht dieser Gedanke mit mir? Und das Allerschönste ist dann der 4. Step, wenn ihr euch fragt, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und das, finde ich, ist so heilsam, weil wir oft so einen Bullshit denken, Leute. Und da können diese 4 Fragen helfen, eben genau diese Gedanken in Frage zu stellen. Und da das eine Vorgehensweise ist, die sehr analytisch ist und nicht emotional, tun sich Overthinker damit leichter, weil sie das ja auch im Kopf durchanalysieren. Das heißt, dadurch verlagert sich der Fokus vom Problemdenken hin zur Bewusstheit. Und das Nervensystem kann entspannen, weil man erkennt, ich bin nicht meine Gedanken. Also ein richtig, richtig geiles Konzept. Und jetzt habt ihr diese 3 Tipps. Ja? Tipp Nummer 1, ersetze was wenn in selbst wenn. Ja? Dadurch wandelst du Angst in Vertrauen um. 2. Hör dir die Podcast-Folge mit dem Gregor an, ja, zum Thema Gedankenlabyrinth. Also die Folge geht um einen Selbstwert, aber in dieser Folge sprechen wir über dieses Gedankenlabyrinth. Und 3. Schau dir mal das Konzept The Work von Byron Katie an. Und ich glaube, diese 3 Methoden, die können euch richtig gut helfen, dieses Overthinking für euch leichter zu machen. Am Ende des Tages, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich alles Symptombekämpfung. Im allerbesten Fall habt ihr den Mut hinzuschauen und ihr findet die Ursache. Die Ursache dafür, warum ihr so sehr im Überanalysieren und im Gedankenstrudel hängt. und ihr löst dann diese Ursache auf, bringt sie in Heilung und dann fällt euch das Leben sowieso viel, viel leichter. So, ich bin am Ende dieser Folge, 40 Minuten. Ich muss jetzt langsam mal in die Puschen kommen, weil ich habe bald den ersten Termin in der Praxis und es hat jetzt doch etwas länger gedauert. Und ich glaube, alles, was ich gesagt habe, war wichtig für euch. Und wenn du jetzt ein Overthinker bist, der das hört und der spürt, oh mein Gott, ja, irgendwas ist da irgendwann mal bei mir schiefgelaufen und deswegen habe ich diesen Schutzmechanismus entwickelt und ich hätte es gern leichter im Leben, ich würde ihn gerne loswerden, dann melde dich auch gern bei mir. Ihr findet wie immer meine Kontaktdaten in den Shownotes und ich freue mich auch wie immer über jede Nachricht, über jedes Feedback und natürlich auch, wenn der ein oder andere seinen Weg zu mir findet. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine wundervolle Woche wie immer. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Eure Christina.